denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, wir haben nochmal durch Jesus Christus, durch was er Jesus Christus gemacht und vollbracht hat am Kreuz, dieses Recht. Es ist uns einfach dieses Recht gegeben, einfach Gottes Diener zu heißen, nein, Gottes Kinder zu heißen. Manchmal müsste man auch uns deutlich machen und sagen, hey, genieße einfach diese Kindschaft. Hey, versuche erstmal nicht für Jesus irgendwas hervorzubringen. Es ist schön, dass du dir Mühe gibst, aber hast du schon mal diese Freundschaft und diese Kindschaft genossen? Wie die kleinen Kinder, ne? Wenn die kleinen Kinder ein Geschenk von uns bekommen werden, von den Eltern, die würden nicht schnell morgen ein Geschenk kaufen. Die werden einfach stundenlang mit diesem Geschenk spielen, genießen. Aber manchmal versuchen wir schnell was zurückgeben. Nee, schnell, ich muss schnell was zurückgeben und Mühe geben. Nein, erstmal genieße das. Das ist unser Recht, in dieser Gemeinschaft zu sein und diese Gemeinschaft zu genießen. Das habe ich auch gesagt. Noch ein paar Verse. Das ist auch in Bezug auf die Bekenntnis vom Koran sehr wichtig, weil Koran sagt ja, Bibel wurde verfälscht. Aber hier steht auch im Galater 1, Vers 8, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist als das, das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Ist schon mal Paulus hat das schon mal gesagt, so Galater. Galater haben versucht, das Evangelium zu verlassen und irgendwie wieder gesetzlich zu werden. Aber der sagt nein. Auch wenn Engel, und wie sagt Mohammed? Mohammed sagt auch, der Engel vom Himmel gekommen, Engel Gabriel übrigens, und hat diese Offenbarung gegeben. Aber Paulus hat uns ja verwarnt, hey, achte darauf, es wird solche Menschen kommen, es kann diese Gefahr bestehen, dass sowas passiert. Und nochmal in Offenbarung, weil die Muslimen meinen, ja, Bibel wurde verfälscht. Jesus sagt selber, meine Worte werden niemals vergehen. Nee, niemals. Meine Worte werden niemals vergehen. Und hier steht auch in Offenbarung, wer auch immer die prophetischen Worte dieses Buches hört, den warne ich nachdrücklich. Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott als das Urteil zufügen, das in diesem Buch beschrieben wurde. Ne? Also die Bibel wurde nicht verfälscht. Es gibt so tausende Handschriften von Bibel, über 5000, die zeigen, dass die Bibel, die wir in unserer Hand haben, auch Alte Testament, ist genau, was damals auch geschrieben worden ist, nach diesem Qumran-Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ne? Vor 50 Jahren oder so wurde im Qumran viele Schriftrolle gefunden, die auch 250 vor Christus sozusagen geschrieben und gehalten sind. Die zeigen, dass was wir in unserer Hand haben, ist das, was damals geschrieben worden ist. Die Sünde als ein Problem des Menschen. Das ist im Koran, Sünde ist nicht ein Problem von Gott, was im Christentum ein Problem für Gott ist. Also das heißt nicht, dass Gott diese Sünde verursacht hat. Nein, im Christentum. Weißt du, im Islam wäscht einfach Allah seine Hände und sagt, das ist dein Problem. Und du musst jetzt irgendwie herausfinden, du musst den Weg zu mir wieder herausfinden. Aber im Christentum ist das überhaupt nicht. Das Sünde ist Problem für Gott gesehen wird. Also nicht, dass Gott verursacht hat, sondern Gott macht dich auf den Weg. Auch im Garten, wo diese Trennung stattgefunden hat. Ne? Wir kennen diese Geschichte, dass dort auch Gott versucht hat, den nackten Mensch zu bedecken, sozusagen. Und dann, was macht Gott? Gott hat einen Plan. Erstmal wurde im Alten Testament über das Kommen Jesu immer wieder geredet. Er wird kommen, er wird sein Volk befreien von der Sünde. Und damals haben Menschen das ganz falsch verstanden. Vielleicht kommt er und befreit uns von Römern. Nein, aber dieser Jesus ist gekommen, um uns zu befreien von der Sünde. Und dieser Gott, der uns begegnet, ist ein gnädiger Gott. Und als ich zum ersten Mal das erfahren habe, er möchte mir begegnen, er hat die Sünde beseitigt, vollbracht und den Tod sozusagen besiegt, da war für mich sehr faszinierend. Ich habe gesagt, echt, Soll ich jetzt aufhören, 5-mal pro Tag zu beten? Soll ich jetzt aufhören, darüber nachzudenken, wie werde ich gerettet durch meine Werke? Das war für mich einfach so, so erleichternd. Und immer noch, wenn ein Muslim von mir hört, von Jesus, erstmal kann er oder sie nicht daran glauben überhaupt, dass Gott ist derjenige, der deine Last und deine Sünde auf sich nimmt. Aber im Koran gibt es diese Theologie überhaupt nicht. Und Sünde ist ein Problem eines Menschen. Also, genau. Das habe ich auch gesagt, dass die Vorstellung vom Leiden Jesu als Teil der Trinität und Gott, der für die Sünden der Welt stirbt, wird im muslimischen Glauben als Gotteslästerung angesehen. Weil Islam glaubt an einen Gott, der mächtig ist, der Kriege führt. Wenn man das Leben von Mohammed studieren würde, er hat mehr als 70 Kriege befohlen, sozusagen, und selber auch teilgenommen. Aber insgesamt mehr als 100 Kriege hat Islam verursacht und damals mit Mohammed gekämpft. Mohammed hat auch alles mitgemacht. Also wie gesagt, mehr als 70 Kriege war er selber dabei. Deswegen für eine Religion, in der Gott als jemand aussieht, der immer stark ist und der Besieger ist, das ist Gotteslästerung. Aber Paulus sagt auch, dass die Botschaft vom Kreuz ist einfach das versteht einfach die Menschen nicht, die nicht an Jesus glauben. Das ist ein Ärgernis, sagt Paulus. Weil das ist genau das Gegenteil, was die Welt glaubt. Ein Gott, der irgendwie stark ist und der sie besiegt und so. Aber unser Gott besiegt auch den Tod durch sein Leiden. Und das verstehen gar keine Muslime und werden auch niemals verstehen und werden auch niemals zugeben, es sei denn, ihnen Jesus begegnen würde. Genau, das ist mein letzter Vers und das möchte ich nochmal Markus bitten, dass du diesen Vers vorliest.
Wenn nun jemand behauptet, Jesus sei gar nicht der Christus, der von Gott gesandte Retter, muss dieser Mensch nicht der Lügner schlechthin sein? Wer den Vater und den Sohn leugnet, ist ohne jeden Zweifel ein Antichrist. Denn wer den Sohn ablehnt, der ist auch nicht mit dem Vater verbunden, doch wer sich zum Sohn bekennt, der hat auch Gemeinschaft mit dem Vater. Lasst euch also nicht von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn sie in eurem Herzen bleibt, dann werdet ihr für immer mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sein. Denn genau das hat Christus uns zugesagt, ewiges Leben in der Verbindung mit ihm.
Haben wir sehr viel gekämpft im Islam, versucht irgendwie, das war irgendwie unvorstellbar, ewiges Leben, das können wir, wie können wir das erreichen, aber ihr seht, dass wir durch den Jesus Christus, er sagt selber, ich bin das ewige Leben, also das heißt, diejenigen, die an Jesus glauben, sind schon im ewigen Leben eingetreten sozusagen, genau, aus diesem Grund, aus meiner Sicht, Islam distanziert sich vollständig vom christlichen Glauben, Allah und der Gott der Bibel können nicht dieselbe Person sein. Man muss einfach selber nochmal im Koran und in der Bibel lesen. Es gibt so viele Unterschiede. Ich habe viele Folien ausgeblendet, weil einfach heute nicht wir viel Zeit dafür haben. Genau, soweit von mir.
Also ich glaube, es waren viele Worte, aber es ist so interessant, manche Dinge einfach einordnen zu können. Und ich glaube, du hast ja gesagt, du hast eigentlich schon zusammengefasst, es gäbe noch viel mehr zu sagen, weil es ist noch viel, viel komplexer. Ich will einen Vers noch nachschieben, weil ich glaube, der ist wichtig. Jesus Christus spricht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn der Islam eine Religion der Angst ist, und das habe ich schon sehr früh gemerkt, dann bin ich sehr froh, dass ich sehr früh Jesus kennenlernen durfte und nicht in dieser Angst leben muss. Obwohl Leute aus einer Machtgier heraus ganz oft versucht haben, auch das Christentum zu missbrauchen. Und der Islam ist ja eigentlich so strukturiert. Eigentlich ist es für mich jetzt die optimale Brücke noch kurz. Die Zeit ist schon fortgeschritten und ihr seid wahrscheinlich doch auch schon informativ jetzt sehr belastet zu sagen, diese Situation, die wir gerade im Iran haben, ein Regime, das mit Angst und Unterdrückung arbeitet seit Jahrzehnten. Und doch bekommen Menschen Mut und gehen auf die Straße in der Angst, auch zu sterben. Woher kommt der Mut dieser Menschen? Und ist es nur eine kleine Bevölkerungsgruppe, die sich dagegen ein Regime wendet? Wie viel Prozent der Iraner sind gerade oder wären froh, wenn sich da was ändert? Aus deiner Sicht.
Genau. Ich würde sagen, die Sehnsucht nach Freiheit, vor allem die Frauen, die im Iran sind. Ich könnte auch über Moral im Islam ein bisschen reden, über die Frauen. Männer dürfen 4 Frauen haben und dann Männer dürfen 4 Frauen haben offiziell und unzählbare Frauen, die du leisten kannst, aber nicht heiraten, sondern einfach, es gibt so einen Vers, du liest einfach diesen Vers zusammen und da kannst du sagen, für 2 Stunden, 1 Stunde oder 1 Tag oder 1 Monat ne, mit dieser Frau zusammen sein. Mohammed selbst hatte auch 13 Frauen. Bis Mohammed mit Khadija verheiratet war, hatte nur 1 Frau. Und dann hat einfach immer wieder Offenbarungen bekommen. Und dann hat auch Schandeblut gegangen mit Zeynep, weil Zeynep auch verwandt mit Mohammed war, sozusagen. Ne? Also dieses Bild für Frauen. Also Männer sind für Allah nichts und die Frauen gar nichts. Also so wirklich. Und aus diesem Grund merken diese Frauen, das geht einfach nicht. Wieso müssen wir versklavt werden? Wieso soll ich Kopftuch tragen? Weil ohne Kopftuch kommst du in die Hölle. Allah wird dich bestrafen und Allah wird dich von deinem Haaren hängen sozusagen und dich quälen. Und ich glaube, Sehnsucht nach Freiheit, dass Menschen nach Freiheit sehnen, weil Gott uns frei geschaffen hat. Wir dürften im Garten Eden Sünde begehen. Wir dürften sagen, wir wollen nicht mit dir Gemeinschaft haben. Und wir haben uns ganz mit Absicht von Gott getrennt, eine Entscheidung getroffen, weil wir den freien Willen hatten. Und genau diese Menschen, die seit 1997 unter seit 47 Jahren unterdrückt sind, die wollen einfach nicht mehr haben. Die wollen einfach nicht. Und wir haben auch viele, viele Iraner, die im Iran im Untergrund Christ geworden sind. Mehr als alle anderen Länder sind im Iran viele, viele zum Glauben gekommen sind. Und der Grund dafür ist, viele Iraner sind wie ich geflohen vom Iran und über Satelliten zum Glauben gekommen und haben den Iran verlassen. Und hier, wir haben viele Pastoren in England, in USA, in vielen verschiedenen Ländern, auch in Deutschland. Und die reden über ihre mit ihrer Familie. Und diese Botschaft geht einfach so weiter. Ich kenne so viele, viele Christen im Iran, die auch so aus dieser Perspektive motiviert sind, auf die Straße zu kommen. Genau, Sehnsucht nach Freiheit. Und die Frauen, und ich würde sagen, 70% von unserer Bevölkerung wollen dieses Regime nicht mehr haben. Und vor allem die Frauen. Und das können wir heute hier festhalten. Ich sage hier heute für euch, dass Iran sehr bald befreit werden wird. Das kann in einer Woche passieren, das kann in 2 Wochen passieren, weiß ich nicht. Aber ich bin 100% davon sicher, dass Iran wird von diesem Regime befreit. Und wir Iraner dürfen, es gibt 5 Millionen Iraner, die im Diaspora leben. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr auch mitbekommen habt, wo die Iraner in jeden Ländern auf die Straße gegangen sind, zum Beispiel in verschiedenen Ländern. Zum Beispiel, ich war in München, da waren wir 250.000 Iraner, die zusammengekommen. Das ist nicht selbstverständlich, oder? Genau, also das heißt, da waren auch viele, viele Christen, unsere Pastoren waren alle da. Wir sind mit unserer Gemeinde zusammengefahren. Wir haben auch zum Beispiel 2-3 Mal uns in Bayreuth protestiert, auf die Straße gekommen mit den Bildern und 80% davon waren Christen. Und Freiheit, dafür kannst du ja alles bezahlen. Deswegen, die haben keine Angst. Und dieser Mut, würde ich sagen, kommt von Freiheit. Und ich bete seit 11 Jahren für Iran. Seit 11 Jahren. Jeden Tag, ohne Pause. Kann sein, dass ich für mich nicht gebetet habe in einem Tag, auch für meine Frau nicht. Aber für Iran habe ich gebetet. Für Iran habe ich gebetet. Für Iran und Israel, für dieses beiden Themen habe ich fast 11 Jahre jeden Tag gebetet. 4 Jahre hintereinander, jeden Tag mit einer Gruppe, mit den Iran über Internet. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass Iran sehr, sehr bald frei werden wird. Drei kleine Sachen. Erstens, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe immer die Angst, dass das Publikum müde wird. Und zweitens, komm morgen auch zum Gottesdienst. Ich werde nicht so viel über mich erzählen. Ich werde einen Text predigen. Und drittens, was war drittens? Ich habe das vergessen, aber vielen Dank und beten Sie auch für den Iran. Beten heißt ja reden, einfach mit Gott darüber reden, dass Gott nicht nur Iran, sondern auch die Länder, die versklavt werden sind durch die Religion, einfach befreit werden. Vielen herzlichen Dank.